es ist wirklich wichtig, dass männlich gelesene Personen auch im Boot sind. Von einer befreiteren Sexualität profitieren alle.
Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in dieser Episode zu begrüßen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich nicht mehr wirklich an den Sexualkundeunterricht in der Schule erinnern. Vielleicht ist das auch besser so. Was ich allerdings noch weiß, ist, dass wir mit Sicherheit nicht über Lust gesprochen haben. Schon gar nicht über die weibliche Lust. Als Mädchen in die Pubertät zu kommen, bedeutet vor allem, sich mit Periodenschmerzen rumzuplagen und bloß nicht schwanger zu werden. Und ich spreche hier von den 2000ern und nicht von 1820. Oft frage ich mich, wer ich wohl heute wäre, hätten wir damals offener über all unsere Fragen zu Sex, Liebe, Scham und dem Begehren gesprochen. Stattdessen habe ich in sogenannten Frauenzeitschriften wie der Cosmopolitan oder der Glamour gelernt, wie ein Mann wirklich verführt werden will. Welche Erfahrung hätte ich wohl gemacht oder mir erspart, hätte es schon damals Serien wie Sex Education gegeben. Heute ist vieles anders. Und trotzdem frage ich mich, wie aufgeklärt, offen und frei sind wir wirklich, wenn besonders Frauen und nicht männlich gelesene Personen sehr schnell verstummen, wenn es um die eigene Lust geht? Ist weibliches Begehren noch immer ein Tabu? Und wenn das so ist, dann sollten wir das ändern und uns mehr darüber austauschen. Das dachten sich auch die Herausgeberinnen von Wir kommen, einem Experiment, in dem sich 18 AutorInnen verschiedener Herkünfte und Generationen über Sexualität und Begehren austauschen. Entstanden ist daraus ein Kollektivroman, der die gesellschaftlichen, verdrängten Facetten weiblicher und queerer Sexualität sichtbar macht. Ich selbst habe, glaube ich, noch nie ein solches Buch gelesen, das mit so vielen Regeln bricht. Sowohl inhaltlich als auch stilistisch und gesellschaftlich. Deshalb wollte ich unbedingt mit den drei Herausgeberinnen von Wir kommen sprechen. Und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass Verena Günther, Elisabeth R. Hager und Julia Wolf, die gemeinsam das Kollektiv Liquid Center gegründet haben, mich im Podcast besucht haben. Wie radikal ist es, ein Buch über weibliches Begehren zu schreiben? Warum schämen wir uns überhaupt? Und ist Sex im Alter ein Tabu? Wenn euch die Antworten auf Fragen wie diese interessieren, dann bleibt unbedingt dran. Unter allen, die Sinneswandel via Steady supporten, verlose ich dieses Mal übrigens ein Exemplar von Wir kommen. Mehr dazu in den Shownotes. Herzlich willkommen, liebe Verena, liebe Elisabeth und Julia hier im Sinneswandel-Podcast.
Hallo.
Hallo.
Ja, so eine große Runde gab es hier tatsächlich noch nie im Podcast. Aber ich habe gehört, dass ihr schon sehr erprobt seid, zu dritt als Kollektiv aufzutreten. Und deswegen dachte ich mir, why not? Und ich freue mich wahnsinnig doll, dass ihr heute hier seid, um mit mir über euren Kollektivroman Wir kommen zu sprechen, den ich in den letzten Tagen mit ziemlich großem Vergnügen oder sehr großem Vergnügen und vielen anderen gemischten Gefühlen gelesen habe. Und als allererste Frage, die ich einerseits an euch alle richte, aber ich würde sie jetzt mal an eine von euch zuerst adressieren, ist Elisabeth, ist es radikal, ein Buch über weibliche Lust zu schreiben?
Ja, man möchte meinen, dass es nicht radikal ist, aber die Erfahrung zeigt, die Wochen seit der Veröffentlichung zeigen, es hat vielleicht doch etwas Radikales an sich und dessen waren wir uns gar nicht so bewusst. Aber ja, wir nehmen das jetzt einfach so.
Was heißt, dass die Veröffentlichung, dass es seit der Veröffentlichung, habt ihr realisiert, dass es vielleicht doch nicht so selbstverständlich ist? Also was ist passiert?
Naja, wir haben uns sehr viel mit dem Thema beschäftigt und je tiefer man in eine Materie eintaucht, desto normaler wird das Ganze ja auch. Und jetzt, wo es in die Welt gegangen ist und in der Welt ist und wir die Rückmeldungen bekommen, sind immer ganz besonders, also Leute sind berührt und man merkt einfach an den Reaktionen der Menschen, dass es doch einfach radikaler ist, als wir gedacht haben. Also genau an der Intensität der Rührung und auch ja an der Radikalität der Antworten auch. Aber ich glaube, Julia wollte was sagen.
Genau, ich glaube auch, dass es nicht nur die Art ist, der Inhalt, der radikal ist, über den wir geschrieben haben und diese Art der äußerst intimen und offenen Auseinandersetzung, sondern auch die Form, die wir dafür gewählt haben, ist radikal. Ich glaube, dass in dem Literaturbetrieb, der über die Vermarktung einzelner Personen funktioniert und die Rezeption von Literatur über die AutorInnenfigur strukturiert ist, ist es sehr radikal, ein Buch zu 18 zu schreiben. Also es ist nicht nur der Inhalt, der radikal ist, sondern vor allem auch die Form und der Entstehungsprozess dieses Buches.
Genau, darüber wollen wir auch gleich noch reden. Vorher würde mich noch interessieren, ist das auch beziehungsweise die Radikalität quasi ein Grund dafür, weshalb wir beim Lesen von Wir kommen nicht wissen, welche Autorin welche Textpassage geschrieben hat?
Ja, also wir haben uns natürlich jetzt auch immer wieder zwischendrin mal gefragt, was wir eigentlich am Ende für ein Buch gehabt hätten, wenn wir es nicht anonym geschrieben hätten. Es gab sogar ganz am Anfang mal Überlegungen, wo wir uns über die genaue Form noch nicht so ganz klar waren. Also ob wir so eine Mischform machen aus Anthologie und eben Kollektivtext und haben uns dann aber irgendwann entschieden und wollten da auch klar sein in der Form. Und dann war relativ schnell klar, dass wir das dann machen wir das anonym. Und ich glaube schon, dass es damit zu tun hat, dass man natürlich ganz anders sprechen und schreiben kann, wenn man sich nicht beobachtet fühlt dabei. Ne? Also es ist ja das Buch, also oder die Anonymität hilft ja dabei, Schamgrenzen abzubauen. Das heißt nicht, also für mich hat es, muss ich ehrlich sagen, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass alle wegfallen, weil trotzdem schreibt man die Dinge ja hin. Ne? Also sie sind dann plötzlich sichtbar. Für mich war es sogar teilweise so als Erfahrung, dass ich gedacht habe, naja, klar wäre es nochmal anders gewesen, wenn mein Name drunter gestanden hätte, aber allein der Vorgang des Entäußerns, dass man das dorthin schreibt und man weiß, die anderen können das lesen, die können das sehen, das macht sowieso schon ganz viel mit einem. Insofern, es hebt jetzt nicht alles auf, aber es ist doch ermöglicht, dass da ein Schutzraum entstanden ist, in dem wir uns sehr frei, sehr offen austauschen konnten. Und das ist natürlich auch immer individuell gewesen, wie das dann genau aussah. Da gab es Leute, die waren sehr radikal. Es gab andere, die waren vorsichtiger. Und das war ja alles tatsächlich auch erlaubt. Ne? Also jeder konnte genau das machen, wofür er bereit war.
Gab es denn überhaupt, beziehungsweise wie kann ich mir das vorstellen, wusstet ihr denn untereinander, ihr wusstet klar, wen ihr eingeladen habt, an dem Kollektivroman mitzuschreiben, aber konntet ihr sehen, wer gerade schreibt? Also wie kann ich mir das vorstellen, das gemeinsame Schreiben?
Also in diesem Google-Dokument, in dem wir den Text verfasst haben oder das Material für den Text gesammelt haben, da kann man sich anonym anmelden. Das heißt, es wussten alle, wer in der Gruppe mit dabei ist, wer mitschreibt. Und dann wird aber, wenn du in das Dokument reingehst, wird dir ein Tiername verliehen. Dann sieht man, welche anderen Tierchen da im Dokument unterwegs sind. Aber ich weiß nie, ob ich jetzt gerade mit Verena Güntner zusammenschreibe oder Elisabeth Hager oder mit Ulrike Dresner oder Clara Umbach. Also es ist nie klar, wer jetzt gerade vielleicht auch auf meinen Text reagiert. Bleibt immer anonym die ganze Zeit über.
Habt ihr denn, vielleicht Elisabeth, hast du währenddessen manchmal gemunkelt, wer da gerade schreibt? Oder hat man, weil ich als Leserin habe schon während des Lesens manchmal gedacht, wer hat das jetzt wohl geschrieben? Also ich habe kurz bevor ich das Buch Wir kommen gelesen, habe ich von Kim de Lorison das Blutbuch gelesen. Und Kim de Lorison war ja auch daran beteiligt. Und ich habe manchmal gedacht, oh, erkenne ich jetzt vielleicht die Schreibart, die Schreibweise? Aber ob das dann der Fall gewesen ist, weiß ich natürlich nicht.
Also ich kann nur sagen, dass es mir ganz genauso gegangen ist beim Schreiben und beim Lesen der anderen. Also eine Sache, die unser Buch ja auch leistet, ist, sie macht auch die Leseleistung sichtbar. Das Lesen selbst wird Teil der Performance. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum sich so viele Leserinnen vielleicht noch etwas mehr als sonst in Büchern angesprochen fühlen. Also, aber ich kann nur sagen, bei mir war es auch so, wenn ein anonymer Otter oder ein anonymes Nashorn geschrieben hat und es war ein Lyrikteil, dann habe ich gedacht, wo sind unsere Lyrikerinnen? Oder wenn es um Trans-Themen ging oder queere Thematiken, da habe ich natürlich immer gemutmaßt. Aber das war auch immer mit dieser Doppelbein von Schlüsselloch, Atmosphäre und zugleich aber auch, wir transzendieren das in etwas Größeres als eine Autorinnen-Persona. Und das ist auch total wichtig. Und da habe ich mich auch immer wieder an der Nase gefasst und gedacht, was habe ich denn davon, wenn das jetzt von Kim de Lorison ist und nicht von Clara Umbach? Was ist denn der Mehrwert? Und das ist halt auch etwas, vielleicht nochmal zum Thema Radikalität von vorher, was das ganze Thema halt auch, ja, halt beinhaltet. Dass man auch die ganze Idee der Autorenperson in Frage stellen kann.
Das sind auf jeden Fall wahnsinnig spannende Gedanken, die ich gleich gerne mit euch fortsetzen möchte. Bevor wir aber dazu kommen, würde ich wahnsinnig gerne mit euch in das Buch eintauchen. Ihr habt 3 Textpassagen aus dem Buch ausgewählt und mitgebracht, die ihr gleich abwechselnd vorlesen werdet, richtig?
Genau, so ist es.
Teil unserer Lesungen ist immer, dass wir vorher auslosen, wer was liest, damit ganz klar wird für alle, die es hören, dass wir, wenn dann nur zufällig, unsere eigenen Texte lesen. Genau, das machen wir jetzt mal eben. Also ich mache das mal kurz. Ich lose für Julia. Julia, du liest A. Ich lose für Elisabeth, liest B. Und ich bin C. Alles klar.
Jetzt super. Geht's
Place of Love. In einem U-Bahn-Waggon in London nahe Paddington Station. Ich bin 12 und auf einem Städtetrip mit der Familie. Wir haben endlose Stunden im British Museum verbracht. Ich erinnere mich an den Stein von Rosette, an Sarkophage und Unmengen an zerbrochener Keramik. Jetzt sind wir, hundemüde, auf dem Weg ins Hotel. Der Zug ist voll. So voll, dass wir stehen müssen und ich ständig irgendjemanden, irgendetwas berühre. Ich schwitze. Mein weißes T-Shirt klebt am Körper. In regelmäßigen Abständen hält der Zug, spuckt Menschen aus, gefühlt doppelt so viele treten ins Abteil. Ein Typ steigt ein, vielleicht 25, vielleicht 30. Er trägt ein weißes Hemd, das kurze braune Haar von der Hitze gesträhnt. Er ist etwas größer als ich, schlank. Ich erinnere mich nicht an sein Gesicht, aber dieser Körper, dieser schlanke, im weißen Hemd steckende Oberkörper, löst etwas in mir aus. Ich bin noch keine Frau. Ich trage noch kein BH. Mein Busen beginnt gerade erst zu wachsen. Zum ersten Mal spüre ich, wie sich meine Brustwarzen unterm T-Shirt zusammenziehen. Hinter mir steht meine Mutter, die ich schon ein paar Zentimeter überrage. Vor mir, keine Handbreit entfernt, der Fremde. Die U-Bahn ruckelt. Ich lehne mich nach vorn, die Finger in der Schlinge über mir. Sein Körper schwappt mir in jeder Kurve entgegen. Und dann stoßen wir wirklich zusammen. Mein weißes T-Shirt an sein weißes Hemd, meine Brüste an seinen Bauch. Immer und immer wieder. In unglaublich sanften, kaum merklichen Begegnungen. Winzige Stromstöße, die ich nie vergessen werde.
Kürzlich sah ich in einem See jemanden sehr kraftvoll kraulen. Ich vermutete einen Mann, dessen Arme muskulös ins Wasser schlugen. Der hat bestimmt einen guten Körper, murmelte ich und fing den konsternierten Blick der jungen Frau auf, die neben mir saß und ganz offenbar fand, dass meine begehrliche Fantasie und mein Faltengesicht nicht zusammenpassten.
Erinnerst du dich noch an die Filmszene mit Björk und Matthew Barney, bei der sie sich unter Wasser gegenseitig zärtlich mit großen Messern die Gliedmaßen abtrennen? Erinnerst du dich noch an die Seile, die ich um deine Handgelenke gewickelt habe? Ich lege meinen Kopf auf deinen warmen Bauch, in dem unser Baby wächst. Set boundaries, but from a place of love, sagte meine Astrologin Anfang des Jahres. Ich weiß nicht, ob sie damit unser Sexleben meinte.
Vielen, vielen Dank euch fürs Auswählen und Vorlesen dieser drei Textpassagen, an denen, wie ich finde, schon sehr, sehr deutlich wird, wie unterschiedlich Begehren und weibliche Lust aussehen und sich vor allem auch anfühlen kann. Deswegen würde mich zuallererst interessieren, hat sich eure Sicht und Verbindung zu Sexualität mit dem Schreiben von Wir kommen verändert?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Prozess ist, der schon beendet ist, ehrlicherweise. Also auch die Lesungen jetzt oder das Gespräch mit dir sind ja immer noch Teil der Erfahrung. Aber ich glaube, wie das irgendwie oft beim kollektiven Schreiben so ist, was ziemlich schnell deutlich wird, dass es kollektive, also dass es strukturelle Probleme gibt oder Erfahrungen, die man eben nicht als Einzelne, als Individuum macht, sondern dass es tatsächlich da Überschneidungen, Schnittstellen gibt und dass das ja auch als Vorgang sehr stärkend ist zu merken, okay, ich bin gar nicht alleine mit dieser Sache, von der ich aber immer vielleicht gedacht habe, ich bin ganz alleine damit, nur ich fühle so, nur ich habe das Problem, oder ne, wenn man jetzt von Problemen sprechen will. Genau, insofern ist das natürlich eine große Erleichterung auch, die Teil dieses Prozesses ist. Und das verbindet sehr, ne? Man hat das Gefühl, okay, das sind eben universelle Erfahrungen, die was damit zu tun haben, wie wir als weiblich gelesene Person aufgewachsen sind, wie wir also geprägt wurden, in der eigenen Erfahrung, aber auch mit Blick auf anderen oder auf nahe Angehörige, auf FreundInnen und sowas, ne? Also wie sich das da plötzlich alles so findet und mischt und zu merken, das ist tatsächlich etwas, was uns eint, auch so in den, was die sehr schmerzvollen Momente angeht, glaube ich. Das hat auch in unserem Buch einen speziellen Raum nochmal eingenommen, das auch zu halten, ne? Also zu merken, so man kann da, man hält diesen Raum auch für die Person jetzt gerade, die das offenbart hat. Insofern, genau, also dass ich das so ablösen kann von einem selbst, dass man merkt, ich bin da Teil einer größeren Sache, so, ne? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung. Insofern, ja, also würde ich schon sagen, das verändert, das kollektive Schreiben verändert in viele Richtungen und das ist eine davon, ja.
Darf ich noch was ergänzen? Weil ich finde, was ich total nötig finde, was ich aber erst im Schreiben gemerkt habe, ist, dass wir brauchen einen gesellschaftlichen Raum der Verhandlung von Sexualität, von weiblicher Sexualität. Das ist einfach total nötig, diesen Raum aufzumachen. Und unser Buch ist ein kleiner Ort, an dem sowas stattfindet. Eigentlich brauchen wir noch viel mehr davon. Und ich glaube natürlich, Sexualität verändert sich eh immer, ob ich drüber rede oder nicht, mehr oder weniger. Sie kann ja auch verkümmern, ist ja auch ein Prozess. Aber ich meine, wir brauchen tatsächlich gesellschaftliche Orte der Verhandlung von diesen Themen, damit wir eben genau das, was du gerade gesagt hast, Verena, nicht aus dem Blick verlieren, wenn wir uns selber bespiegeln und überlegen, unser eigenes Leben, aber auch unsere eigene Sexualität besprechen wollen. Mit uns selber.
Ich finde total spannend, was ihr gerade sagt und auch du, Verena, die gerade nochmal betont hat, als du gerade betont hast, dass es auch um die kollektiven Erfahrungen geht. Also dass man merkt, dass man eben mit bestimmten Erfahrungen nicht alleine ist. Und gleichzeitig habe ich gedacht, sind ja die Autorinnen oder AutorInnen, die ihr ausgewählt habt, trotzdem sehr unterschiedlich, was dann in diesem vermeintlichen Widerspruch sehr interessant ist. Und deswegen vielleicht die Frage an dich, Julia. Wie seid ihr denn überhaupt dabei vorgegangen bei der Auswahl der AutorInnen? Also was war euch dabei wichtig? Und vielleicht auch, wie blickt ihr jetzt in der Rückschau auf die getroffene Auswahl?
Ja, also unsere Themensetzung war ja weibliches Begehren, Sex und eben aber auch Alter. Und deswegen war uns von Anfang an wichtig, dass wir eine große Bandbreite an verschiedenen Lebensaltern abbilden mit unserer Autorinnengruppe. Also die Jüngste ist Ende 20 und die älteste Mitschreibende Mitte 80 und dazwischen sind quasi Altersgruppen vertreten. So, also das war eine Diversität, die wir abbilden wollten. Und ansonsten wollten wir von den Herkünften natürlich auch eine möglichst große Vielfalt darstellen. So, das war die allerersten Kriterien gingen in diese Richtung. Und dann wollten wir natürlich Kolleginnen fragen, deren Arbeit wir bewundern, die wir spannend finden und zwar auf ganz vielfältige Art und Weise auch da, also Lyrikerinnen, DramatikerInnen, Prosaschreibende. Und es war uns gar nicht mal so wichtig, dass die bisher viel über Sexualität und Körper und Begehren geschrieben hatten, sondern Kolleginnen einfach, bei denen wir uns gefragt haben, wie würden die über dieses Thema schreiben und was hat die denn zum Beispiel dazu zu sagen? So, also das war so die Herangehensweise. Genau, und dann haben wir angefangen, Anfragen zu stellen und uns, was auch ein wichtiges Kriterium war, darüber hinaus noch, ist, natürlich ist es auch nicht für jede was, in so einem Kollektiv mitzuschreiben, ist ja ein sehr großer Kontrollverlust. Die Personen mussten uns sehr stark vertrauen, dass wir da keinen Quatsch machen, flapsig gesagt. Und genau, also dass es irgendwie Teamplayerinnen, Autorinnen sind, die auch im Chor singen können, das war auch noch ein Kriterium bei der Auswahl.
Und gab es da auch Absagen? Also ohne jetzt die Namen zu nennen, sondern einfach gab es auch Menschen, die ihr angefragt habt, die dann gesagt haben, nee, das traue ich mir vielleicht nicht zu oder das möchte ich nicht.
Ja, das war auch Teil des Prozesses, klar. Also ich meine, es ist nach wie vor ein schambesetztes, heikles Thema. Da möchte sich nicht jeder in dieser Form auch öffnen. Also das ist ja auch total verständlich. Dazu muss man ja wirklich bereit sein und eben auch diesen Kontrollverlust, den das kollektive Schreiben mit sich bringt, einzugehen. Da wird ja schon viel verlangt, auch anders zu arbeiten, als wir jetzt alle normalerweise arbeiten. Also es war ja ein großes Experiment und nicht jede ist zu jedem Zeitpunkt in ihrer Karriere oder auch in ihrem Leben für jedes Experiment so bereit. Deswegen natürlich am Anfang gab es auch Absagen, ja.
Du sagst es gerade schon, das Schreiben über die eigene und vielleicht auch fremde Lust, das Lesen davon ist nicht immer einfach, vor allem vielleicht als weiblich gelesene Person. Und das wird auch in der zweiten Textpassage, die ihr aus Wir kommen mitgebracht habt, ziemlich deutlich, finde ich. Habt ihr Lust, die vorzulesen?
Ja. Da unten. Meine Mutter hat mit mir nie über Sex geredet, über Menstruation oder mein Geschlecht. Ihr Mund war vom Schweigen der Generationen vor ihr wie beschnitten. Das ist für da unten, sagte sie knapp, als das Blut nicht mehr zu leugnen war, und schob mir heimlich eine Packung Binden zu. Und vorher, über Jahre hinweg, immer wieder ihre bange Frage: Hast du sie schon? Nein, presste ich jedes Mal hervor. Auch mit 13 noch, als wir es längst beide wussten. Sie wusch doch meine Wäsche. Sie sah doch das Blut. Ich sagte trotzdem weiterhin nein. Und wir wechselten erleichtert das Thema.
Von Kind an gelingt es mir nicht, meinen Körper zu disziplinieren. Er macht, was er will. Er macht, was er gesehen und gelernt hat. Oder eben nicht. Mein Körper macht nicht, was die anderen Körper tun. Entwickelt keinen Busen, sondern eine riesige Nase. Während die Mädchen in der Schule mit ihrer Periode prahlen, passiert bei mir gar nichts. Mein Körper vermeidet, zum Geschlecht zu werden, zu einem bestimmten, und damit die Möglichkeit, zum anderen Geschlecht zu verlieren. Vielleicht hütet sich mein Körper aufgrund der Gewalterfahrungen meiner Großmutter und Mutter, in diesen Raum zu treten, aus dem es kein Entkommen gibt, oder wenn, nur ein schlimmes. Ich bin noch nicht bereit zu akzeptieren, dass ich Frau werden soll und nicht sonst. Andererseits wird von der Umgebung genau festgestellt, wer in die geschlechtliche Norm passt und wer nicht. Mein Gesicht ist männlich, wird gesagt. Ich benehme mich wie ein Junge, wird mir vorgeworfen. Ein Nachbar macht sich lustig, ich sei keine Frau, sondern ein Zwitter, was als schlimmstes Schimpfwort gilt. Das Wort verfolgt mich. Ich befürchte tatsächlich, eine Mischung aus zwei Geschlechtern zu sein, uneindeutig, auch weil Freundinnen fraglos zu Frauen werden, lang vor mir. Mit niemandem traue ich, mich darüber zu reden, nehme die angebliche Abweichung auf meine Schultern, schleppe daran.
Im Alter von 40 Jahren wachte ich eines Nachts in einem Tümpel voll Blut auf. Schluchzend saß ich dann in der Badewanne und ließ das Wasser die rote Flüssigkeit aus meinem Inneren wegspülen. Die Gynäkologin riet mir, mit dem Myom auch gleich die Gebärmutter entfernen zu lassen. Das fand ich gut. Endlich kein Blut mehr. Ich blieb zwar Frau, aber ohne all die damit verbundenen körperlichen Nebenerscheinungen. Nicht mehr empfängnisfähig zu sein, war für mich eine enorme Erleichterung.
Ich mag es, wenn nach dem Kunnilingus mein Blut aus ihren Mundwinkeln tropft, ihr Gesicht rot und klebrig. Ich mag es, wenn sich im Schritt meiner hellen Hose ein dunkler Fleck abzeichnet, wenn ich aufstehe und ein schmieriges Rot auf dem Polster zurückbleibt, sichtbar für alle.
Ich bekam meine Periode am Weihnachtsabend 1994. Als kleines, in blutroten Samt eingeschlagenes Päckchen lag sie unterm Weihnachtsbaum, ein goldenes Schleifchen darum. Meine Eltern nickten mir wohlwollend zu, als ich vorsichtig das Geschenkband löste. Mit angehaltenem Atem schlug ich, gewärmt von ihren liebenden Blicken, den Samtstoff auseinander. Eine kleine Holzschatulle kam zum Vorschein. Ich befühlte das polierte Holz, spielte am filigranen Metallverschlüsschen herum. Als ich die Hand meiner Mutter auf der Schulter spürte, traute ich mich endlich, den Deckel zu heben. Und da war sie.
Vielen, vielen Dank fürs Vorlesen der zweiten Textpassage oder dieser unterschiedlichen Eindrücke. Ich glaube, viele Frauen, vielleicht nicht alle, aber können sich noch an die erste Menstruation erinnern. Für mich war das auf jeden Fall ein Moment, der nicht direkt schambehaftet war, aber ich habe es erwartet, oder ich hab eigentlich mich drüber gefreut. Und trotzdem dann in der Erfahrung mit anderen wird es dann manchmal erst zu einer schambehaften Erfahrung. Und das ist dann vielleicht auch nicht die letzte, die man als Frau macht. Und deswegen würde mich als erstes interessieren, welche Rolle spielt Scham in eurem Umgang mit Sexualität?
Also Scham spielt eine riesige Rolle. Und Scham war für mich immer etwas sehr Privates. Ich habe immer geglaubt, Scham ist etwas, das zu mir gehört, wie die Sachen, die ich nicht gern zeige. Scham ist etwas, die Unterseite oder die Hinterseite der Fassade, die ich gerne zeige. Und alles, was mit Sexualität, mit Körper, mit Ausscheidungen und mit Entscheidungen, also mit allen in diese Richtung gehenden Dingen zu tun hat, hat bei mir einen Charmeanteil immer schon gehabt. Aber das Spannende, und ich glaube, da bin ich auch nicht alleine damit, sage ich jetzt auch nichts total Schambehaftetes, sondern das ist ganz normal. Und unser Buch hat mir gezeigt, dass es wirklich, dass ich eingebettet bin in die Scham. Und sie hat mir auch, das Buch hat mir auch gezeigt, dass Scham ein politisches Machtinstrument ist, dass ich nicht mehr gewillt bin, mich abhalten zu lassen von Dingen. Und deshalb bin ich nicht nur der Scham dankbar, sondern vor allem auch unserem kollektiven Schreibprozess, dass ich eben das bemerken konnte und dass es eben nicht mehr etwas ist, das mich abhält.
Ja, es ist das, was Verena vorhin gesagt hat, dass wir gemeinsame Schmerzpunkte haben, dass wir das im Schreiben herausgefunden haben. Und die Scham ist ja etwas, was wahnsinnig vereinzelt. Und das haben wir im kollektiven Schreiben überwunden, glaube ich.
Ich habe auch ganz oder den ganz persönlichen Eindruck, dass sich in den letzten Jahren in dieser Hinsicht schon ein bisschen was getan hat. Und ich glaube, dass eine größere Akzeptanz weiblicher Lust und vielleicht ein teilweise Ablegen von Scham auch eben damit zu tun hat, dass wir Grenzen mehr benennen, offenlegen, dass wir uns trauen, auszusprechen, wo sie eben übertreten und verletzt wurden, dass wir, wie du gerade gesagt hast, Elisabeth, eigentlich patriarchale Gewalt und Unterdrückung nicht länger hinnehmen können und wollen. Und mich hat diese ja feministische Entwicklung und Bücher wie eures, die natürlich auch Gegner dann wiederum haben, aber auf jeden Fall in meinem Selbst, in meiner Selbstwahrnehmung und in meiner Sexualität bestärkt. Wie nimmst du das vielleicht wahr, Verena?
Ja, ich finde, du hast es gerade schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Tatsächlich nehme ich diese Entwicklung auch wahr und habe die für mich selbst aber auch so ein bisschen tastend vollzogen. Also weil ich auch, manchmal wird man ja auch in Projekte so hineingeworfen, ne, wie dieses. Also ist ja auch immer die Frage, wie kommen eigentlich die Bücher, die Themen zu einem? Und es ist irgendwie spannend, dann sich da diesem Thema quasi nochmal neu zu stellen auf dieser Ebene mit anderen zusammen. Also ich glaube halt auch, dass wenn man jetzt auch so sich Social Media anguckt oder sowas, also ich glaube, dass da schon auch Räume geschaffen wurden, neben allem, was da auch anstrengend ist, wo Leute, weil das ja auch so barrierefrei ist, ne, einfach aussprechen konnten, Teilhabe hatten und sich getraut haben, über Themen zu sprechen. Und ich glaube, das hat schon auch sehr viel mit diesem Sinneswandel zu tun oder dass man so das Gefühl hat, so okay, da gibt's eine Entwicklung. Ich bin nicht alleine damit, ne? Also so, weil da haben sich Leute ja auch angefangen auszutauschen, zusammenzuschließen, zu Gruppen unter Umständen auch, haben online offen darüber gesprochen oder halt in privaten Chats oder sowas. Und unser Weg war ja jetzt eigentlich ähnlich, ne, dass wir in diesem Schutzraum gesprochen haben und dann entschieden haben, also es war natürlich von Anfang an klar, weil wir wussten, es wird eine Veröffentlichung geben, aber wie diese Veröffentlichung genau aussieht, also was das am Ende, wie dieser Text aussehen wird, das wussten wir natürlich am Anfang noch nicht. Also ich glaube, dass es schon immer wieder auch so ein Schritt ins Ungewisse sein muss und wir wissen halt am Ende, genau, wir wissen noch nicht, wo es hingeht. Wir haben so das Ziel anvisiert, glaube ich. Und da ist noch ganz viel Luft nach oben. Also das ist so mein Eindruck. Merken wir jetzt auch so ein bisschen in der Rezeption. Wir würden uns zum Beispiel auch wünschen, dass viel mehr Männer das Buch lesen und auch besprechen. Das ist ja kein weibliches oder weiblich gelesenes Thema, sollte es zumindest nicht sein. Genau, also da gibt es noch viel zu tun. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Entwicklung eine sehr positive ist, ja.
Wo du gerade über die Rezeption sprichst, ich habe vorhin schon Julia im Zweigespräch, bevor unser Gespräch hier zusammengestartet hat, schon erzählt, wir kommen tatsächlich nicht komplett alleine gelesen, sondern in Teilen auch gemeinsam mit meinem Partner und der hat das auf jeden Fall als männlich gelesene Person, fand er es wahnsinnig interessant. So. Und deswegen die Frage, welche Rolle würdet ihr dann sagen, spielen männlich gelesene Personen in der Betrachtung oder in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von weiblicher Lust, aber auch in der, ich nenne es jetzt mal, Entschamifizierung?
Ja, also ich glaube, generell spielen männlich gelesene Personen in der Gesellschaft eine größere Rolle, als sie sollten, ganz generell. Aber ihnen kommt auf jeden Fall eine wirkliche Schlüsselrolle zu, bei der Entschamifizierung, wie du es genannt hast. Genau. Ohne die Männer wird es nicht gehen. Es wird einfach nicht gehen. Man kann nicht auf einer Seite sich total befreien und jemand, also ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass männlich gelesene Personen auch im Boot sind. Von einer befreiteren Sexualität profitieren alle Geschlechter und auch alle In-Betweens, alle möglichen Leute. Wir profitieren alle voneinander. Je freier wir also jedes einzelne Teilchen in unserer Gesellschaft befreien, desto mehr sind wir alle befreit. Das ist meine ganz tiefe Überzeugung. Und ich glaube, genau, und Männer sind ja auch großartig. Also wir brauchen sie ja auch, wir wollen sie ja auch. Und sie sollen bitte unser Buch lesen.
Ja, mal schauen, was, ich habe es auf jeden Fall schon an einige, auch männlich gelesene Personen weitergereicht. Mal schauen, ob das jetzt Wellen schlägt, wer weiß. Ein Thema, das auch schambehaftet ist, beziehungsweise über das selten gesprochen wird, ist Sex im Alter oder Sexualität im Alter. Und ich glaube, aber eigentlich fragen wir uns ja doch alle irgendwann im Leben, oder ich tue es zumindest, wie ist das im Alter? Können wir dann noch? Wollen wir noch? Dürfen wir? Und die dritte Textpassage, die ihr ausgewählt habt, zeigt das auch nochmal, dass Frauen in besonderem Maße mit dem Älterwerden konfrontiert sind. Aber bevor ich jetzt schon wieder zu viel rede, freue ich mich über das Vorlesen, wenn ihr mögt.
Es ist die Zeit der ferkeligen Pfingstrosen, wie eine Freundin sie nennt. Von Tag zu Tag wechseln sie nicht nur ihre Farbe, sondern öffnen sich unverschämt weiter und weiter, sodass man ihr Innerstes schauen kann. Am schönsten sind sie, schmachtend und lüstern, ganz kurz bevor sie welken, schrumpeln und müde ihre Blätter fallen lassen. Ich bin eine alte Frau, keine Pfingstrose und wohl nicht mehr betörend, kurz vor der Schrumpelei. Oder doch? Einmal habe ich war sehr jung, eine 76-Jährige, kühn gefragt, wie es sei mit dem Sex im Alter. Sie fand die Frage kein bisschen anstößig oder daneben. Im Gegenteil, ihre Augen glitzerten, als sie rief, "It's never been better." Heute muss ich oft an die Frau denken und ihre Lust. Can't wait. Bin ich denn überhaupt noch zumutbar? Als zerfallenes, auseinanderfließendes Wesen. Wellfleisch, Leberflecken, Runzeln.
Wellfleisch, das ist der Blick des Metzgers.
Neulich erzählte eine Freundin von ihrer weit über 90-jährigen Großmutter. Sie habe ihr gesagt, dass die Sehnsucht, das Verlangen nach anderen Körpern, nach Sex nie aufhöre. Es habe bei ihr ab einem gewissen Punkt nur keinerlei Nachfrage mehr gegeben. Seitdem denke ich ständig darüber nach. Als würde der alternde Körper immer mehr zu einem Kokon, der die Gier in seinem Innern fest einschließt. Mir dann vorgestellt, wie eine Welt aussähe, in der alte Menschen, gut sichtbar für alle um sie herum, die ganze Zeit flirten, knutschen, rummachen. Auf der Straße, in der Bahn, in Bars, der Darkroom im Berghain, nur noch für 60 plus.
Ja, das wäre nicht schlecht. Ich zensiere mich selbst. Ich sehe mich mit den Augen der anderen, der Männer, der Werbung, der Kosmetikindustrie, mit den Augen des Spiegels, der mir sagt, für dich ist es vorbei.
Ich habe exakt diesen Gedanken auch, seit ich etwa 40 bin. Für dich ist es vorbei. Als hätte ich, ohne es zu wissen, eine unsichtbare Grenze übertreten, eine, die nicht ich mir gesetzt habe. Früher war mir egal, ob mich Leute anschauen. Es war mir sogar eher unangenehm. Jetzt giere ich danach, forsche in den Gesichtern der mir Entgegenkommenden und spüre Enttäuschung, wenn ihre Blicke gleichgültig an mir abgleiten. Dabei verstehe ich nicht wirklich, was auf einmal anders ist, worin ich mich von meinem früheren, nur leicht jüngeren Version unterscheide. Ich betrachte mich im Spiegel, ziehe mit den Händen die Wangenhaut nach hinten, versuche wiederherzustellen, was nicht zu rekonstruieren ist. Etwas ist vorbei, ist anders. In der allgemeinen Auffassung scheinbar bin ich uninteressanter geworden. Ich habe den Moment des Übergangs vom einen aufregenderen Stadium in das andere, reizlosere Stadium verpasst. Ich versuche mich zu erinnern, wie ich mich früher als aktive Teilnehmerin dieser attraktiven Phase gefühlt habe. Besser gesagt, was mir aus heutiger Sicht so erscheint. Aber es gelingt mir nicht. Ich habe damals gar nicht wahrgenommen, dass ich Teilnehmerin war. Ich war einfach dabei, ohne es zu merken. Ich kann nicht vorausschauend altern. Sonst würde ich ja jetzt, die nächste Phase fest im Blick, nicht zurückschauen und abgleichen, sondern bei vollem Bewusstsein einfach die sein, die ich in diesem Moment bin.
Vielen Dank auch für die dritte und damit letzte Textpassage, aus der mir besonders ehrlich gesagt das Berghain für 60 plus hängen geblieben ist. Ich muss sagen, mir gefällt diese Vorstellung sehr. Oder ich würde mich da auch, wenn ich tatsächlich noch nie im Berghain war, aber ich würde mich da vielleicht mit 60 sehen. Ich fand auf jeden Fall auch die weiteren Textpassagen, die im Buch, also es sind ja noch viele, viele mehr im Buch, die vorkommen, wahnsinnig interessant, weil sie so facettenreich sind, also zum Thema Altern. Also es ist sehr, sehr ambivalente Gefühle, habe ich den Eindruck. Es war einerseits sehr empowernd auf eine Art, als jetzt ich 30-Jährige, die sich vielleicht eher selten noch Gedanken übers Altern macht, aber irgendwann auf jeden Fall damit konfrontiert sein wird. Und auf der anderen Seite natürlich irgendwo auch etwas, ich habe mich oft ergriffen gefühlt davon, wie wir als Gesellschaft eben auch älteren Menschen begegnen und auch mich selbst damit eingenommen in eine Selbstbefragung, wie ich eigentlich auf ältere Menschen blicke. Und deswegen würde ich gerne die Frage an euch nochmal persönlich zurückspielen. Welche Rolle spielt für euch das Älterwerden und hat sich eure Sicht darauf nach dem Schreiben vielleicht von Wir kommen verändert?
Vielleicht kann ich da kurz was dazu sagen, weil ich kann mich sehr mit dem verbinden, was du gerade gesagt hast. Ich habe tatsächlich mir das eben gar nicht so richtig vorstellen können, habe ich gemerkt. Und dann habe ich die betreffenden Passagen im Buch auch als sehr tröstend empfunden. In alle möglichen Richtungen. Also, dass es eben nie aufhört, dass es immer weitergeht, die Auseinandersetzung damit, ja, dass man eben auch nicht, man kann diesen Prozess nicht beschleunigen. Man wächst da so hinein, man lässt was hinter sich, Stück für Stück. Also das ist tatsächlich was ich auch gerne gelesen habe, wo ich froh war, darüber das zu lesen. Und weil ich schon, also ich würde auch sagen, dass ich seit einiger Zeit ein Thema damit habe. Davor habe ich mir einfach gar keine Gedanken gemacht. Und es ist ja irgendwann wie, es gibt eben diese unsichtbare Schwelle, die übertritt man so. Und plötzlich ist es ein ganz großes Thema und man ist im Kopf schon viel weiter. Und dann zu sehen, auch sich da einzuordnen, zu sehen, nee, da bin ich eben noch nicht. Aber wer weiß, wenn ich da bin, wie es mir dann gehen wird. Eben gar nicht so, wie ich mir das jetzt vorstellen kann. Also so, das ist tatsächlich, da fand ich den Austausch auch nochmal sehr bereichernd und er hat mir irgendwie Mut gemacht, so, ne? Auch was jetzt, sage ich mal, da geht's ja nicht nur um die Sexualität, also die gelebte Sexualität oder eben nicht, also die, das wird ja alles im Buch besprochen. Es geht ja auch um Berührungslosigkeit, es geht um Einsamkeit, ne? Das sind natürlich diese Dinge, vor denen man so Angst hat. Aber das auch mal so auszuschreiben, zu überlegen, wie müsste eine Gesellschaft eigentlich aussehen, in der das anders laufen könnte, in der alte Menschen nicht so abgestellt sind. Ich fand auch diesen Gedanken, dass alte Menschen oder im Krankenbett, ne, wollen die vielleicht noch so berührt werden? Wie könnte man das ermöglichen? Also so, das sind so Gedankenspiele gewesen, dass die plötzlich mal Raum kriegen, dass das ausgesprochen wird. Das fand ich wirklich einen der wichtigsten Punkte an unserem Buch, so dass das möglich war.
Ich meine ja auch, die Art, wie wir jetzt darüber sprechen, wie du das Thema eingeleitet hast, zeigt ja, dass tatsächlich so Sex im Alter noch so wie so ein bisschen so unbekanntes Terrain ist. Das ist nicht präsent. Also wir wissen, also als wären wir nicht umgeben von alten Menschen, die sehr wohl noch Sexleben haben. Aber es ist in unserer Vorstellung von Sex halt überhaupt nicht präsent. Und das ändert unser Buch, finde ich. Also da kommt es eben als Teil von einer Gesamtsexualität, die da irgendwie ausgebreitet wird, kommt es als ein Teil davon vor, und das ist ganz wichtig, weil es eben ja kein Tabu und kein blinder Fleck auf der Karte sein sollte, sondern also es braucht das Gespräch darüber, und wir alle empfinden, oder ich glaube, wir drei können schon sagen, wir empfinden das Gespräch darüber als sehr empowernd und irgendwie auch, ja, dieses für dich ist es vorbei, halt dem was entgegenzusetzen, indem wir uns mit unserer eigenen Sexualität auseinandersetzen, aber eben auch mit älteren Frauen, die sehr wohl noch Sex haben und bei denen, ja, das nicht aufhört, dass sie sexuelle Wesen sind, nur weil sie ein bestimmtes Alter überschritten haben oder weil die Haut nicht mehr so straff ist. So.
Ja, ich würde gerne noch sagen, dass für mich das eine der großen Überraschungen war, dass wie viel Zukunft wie viel sexuelle Zukunft in unserem Buch steckt. Also ich habe gar nicht gewusst, was ich alles für Vorurteile angesammelt habe. Also ich war ganz überrascht von mir, weil ich meine, so alt bin ich nun auch noch nicht, aber ich habe auch irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass das irgendwie ein großes Thema wäre, bis wir dann angefangen haben darüber, meine eigenen Ängste, und ich hatte wirklich auch das Gefühl, irgendwann ist es halt dann wirklich vorbei und man vermisst es halt nicht so. Das war so eine Vorannahme, eine schreckliche. Und jetzt merke ich so, nee, es ist nicht vorbei. Es steckt wahnsinnig viel Zukunft drin und auf die freue ich mich.
Das ist sehr, sehr schön zu hören. Und mir geht es ähnlich. Über das Altern, über das Altern, Älterwerden zu sprechen, ist das eine. Und das andere, was vielleicht ja auf der anderen Seite dazu steht, ist ja, wie wachse ich als Mädchen, als junge Frau, als junger Mensch überhaupt mit Sexualität auf? Also ich glaube, auch da sind die Erfahrungen ja ganz unterschiedlich. Auch da gibt es in eurem Buch unterschiedliche Passagen, über die wir jetzt heute oder die wir jetzt heute nicht gelesen haben. Trotzdem würde mich abschließend interessieren, ihr seid, glaube ich, alle drei Mütter. Und deswegen, was würdet ihr euch in Bezug auf den Umgang mit Sexualität für nachwachsende Generationen wünschen?
Ich bin Mutter von zwei Söhnen und es ist zum einen, mache ich mir da viel Gedanken drüber, wie erziehe ich Söhne im Patriarchat so, dass sie eben nicht, also ich meine, in unserem Buch wird klar, wie oft sexuelle Gewalt von Männern ausgeht. Wie erziehe ich meine Söhne so, dass sie eben nicht zu Tätern werden, dass sie Feministen werden? Das ist die eine Sache. Und andererseits hat Elisabeth vorhin das auch schon gesagt, dass der Feminismus und das Aufbrechen von Geschlechterrollen halt alle Geschlechter befreit. Und das wünsche ich mir für meine Söhne auch, eine Entschamisierung auch für Männer, weil das nämlich auch nicht nur, dass die weiblich gelesenen Personen entschamisiert werden, sondern ist übrigens ein schönes neues Wort, was ich heute gelernt habe, sondern dass Männer sich selber auch entschamisieren. Also dass meine Söhne hoffentlich einen sehr offenen, freien Zugang zu ihrem Körper haben, sehr selbstbestimmten, der nicht zu stark überformt ist von Geschlechterbildern und Rollen. Genau, und dass wir uns eben alle dadurch befreien, dass wir irgendwie diese Geschlechtervorstellung, diese Binäre aufbrechen und auflösen.
Ich würde mir eigentlich wünschen, dass meine Töchter, ich habe zwei, dass die das wie eins meiner anderen Bücher irgendwie zur Kenntnis nehmen können, ohne dass es diese riesige Dramatik hat. Sondern die sagen, ja, da hat die Mama da bei dem Buch auch noch mitgemacht. Also bei den anderen Büchern ist es auch so. Geschichten erzählen ist wunderbar. Und das Schönste ist, wenn sie einen nicht mehr so wahnsinnig treffen, wenn man sie quasi verarbeitet hat. Und das würde ich mir wünschen, dass die sagen, ja, das ist ein historisches Dokument. Als meine Mama dieses Buch gemacht hat, da musste man sich noch wirklich entscharmisieren. Aber heute ist es alles, also genau, das würde ich ihr einfach wünschen. Ich glaube, die Richtung ist klar, oder? Einfach weitergehen und uns auch zurücklassen und uns auch lächelnd im Rückspiegel. Das würde mich irgendwie freuen für meine Kinder.
Ja, dem kann ich jetzt irgendwie gar nichts mehr hinzufügen. Ihr habt beide meine Wünsche schon mit ausgesprochen. Genau, es ist natürlich ja gerade mit, also ich habe sowohl Töchter als auch einen Sohn und das ist natürlich schon, also während wir geschrieben haben, habe ich natürlich ständig drüber nachgedacht, wie wird's denen gehen, ne? Wenn die jetzt auch zum Beispiel in meinem Alter sind und natürlich ist mit Blick auf meine Töchter immer die Frage, werden die auch diese Erfahrung machen müssen? Und da kommt auch ganz viel Wut in mir hoch, dass ich sie davor nicht beschützen kann, dass ich nur diese Versuche eben unternehmen kann, ne, zu sagen, weil das ist ja schon, also wir versuchen ja schon mit dem Buch was aufzubrechen, aufzuzeigen, Räume zu öffnen, die sonst eben zu schambesetzt sind und auch anscheinend nicht besprechbar genug oder so, ja. Und das wollen wir ja verändern mit unserem Buch, aber also die Wut auch zu spüren, das fand ich auch wichtig, die Hilflosigkeit zu spüren und daraus was zu machen, ja, dass es nicht da stehen bleibt. Und so begreife ich unser Buch auch, also dass das ein Versuch ist, dieser Ohnmacht, die man als weiblich gelesene Person auch oft in diesem Gesellschaftssystem empfindet, was entgegenzusetzen.
Dem kann ich eigentlich nicht wirklich was noch hinzufügen. Ich schließe mich da dir sozusagen an, Verena. Ich glaube auf jeden Fall, beim Lesen eures Buchs habe ich gedacht, das Buch hätte ich gerne früher gelesen. Also ich hätte wirklich auch, ja, vielleicht in der Pubertät dieses Buch schon. Es wäre sicherlich schmerzhaft gewesen so, aber ich glaube, es hätte mir trotzdem einige Momente in meinem Leben erspart so und viele lustvolle Momente vielleicht schon früher hätte ich dadurch entdeckt. Und deswegen vielen Dank an euch für das Schreiben dieses von Wir kommen und vielen, vielen Dank für das Gespräch heute, für eure Zeit. Es war mir eine große Freude.
Danke dir auch.
Ja, von mir auch.
Danke.
Ich danke euch fürs Zuhören und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden und falls ihr meine Arbeit finanziell supporten wollt, könnt ihr das ganz einfach via Steady oder indem ihr mir einen Betrag eurer Wahl an paypal.me/sinneswandelpodcast schickt. Unter allen UnterstützerInnen verlose ich, wie gesagt, dieses Mal ein Exemplar von Wir kommen. Also schaut am besten in den Shownotes vorbei, da findet ihr alle Infos und Links zur Folge. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.